So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum 5. Chemnitzer Linux-Tag, auch von mir. Ich freue mich über das große Interesse nach wie vor. Ich freue mich insbesondere deswegen, weil wir diesen Vormittag, wie wir ihn heute gestalten wollen, hier in diesem Raum, nun auch schon zum 5. Mal so durchführen. Also wir waren mit diesem Vortrag bisher an jedem Linux-Tag hier in Chemnitz dabei. Vielleicht sage ich zunächst erst kurz etwas dazu, was Sie hier erwartet und wer wir sind, damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Mein Name ist Thomas Müller. Ich werde den Vortrag heute Vormittag gemeinsam mit einem Kollegen, Gerd Heide, sitzt hier vorne, der macht dann den dritten Teil, gestalten. Wir kommen beide aus dem Rechenzentrum der TU Chemnitz, arbeiten dort als Systemadministratoren und haben im Umfeld Linux oder Unix-Systeme eine recht lange Historie. Mit Linux arbeiten wir etwa seit Mitte der 90er Jahre, mit Unix seit vielleicht Mitte der 80er Jahre. Also wir haben dort einen entsprechenden Background. Okay, vielleicht so viel zu uns. Was erwartet Sie heute Vormittag hier? Wir wollen in drei Vorträgen, die aufeinander aufbauen, mehr oder weniger, Ihnen kurz versuchen nahezubringen, ein Verständnis dafür, wie ein Linux-System funktioniert. Wir wollen also die grundlegenden Funktionsmechanismen, die Prinzipien, die hinter dem Linux-System stecken, hier versuchen darzustellen, zu erörtern. Wir werden ein bisschen was sagen zum historischen Background, wo kommt Linux her, was hat es selber für Wurzeln und ähnliche Dinge. Wir werden uns auf das System selber dabei konzentrieren, zunächst am Anfang und dann später im dritten Teil dazu übergehen, Ihnen zu zeigen, wie grafische Benutzungsoberflächen in einem Linux-System funktionieren. Das wird dann auch etwas noch demonstriert werden und vorgeführt, wie so etwas abläuft, damit man sich ein bisschen ein Bild davon machen kann. Das ist etwa der Ansatz, den wir verfolgen wollen. Wir werden also insbesondere, um Gott gleich die Erwartungen abzugrenzen, hier nicht sprechen über konkrete Linux-Distributionen. Also wir werden Ihnen nicht erzählen, wo die Vorteile von SUSE gegenüber Red Hat oder Debian oder ähnlichen Dingen liegen. Das ist nicht unser Thema. Wir wollen auch nicht konkrete Anwendungsszenarien untersuchen, also was Sie wie in einem Linux-System machen können. Natürlich werde ich an einer entsprechenden Stelle oder werden wir an entsprechenden Stellen mit sagen, dass es für diese oder jene Aufgaben natürlich Anwendungsprogramme im Linux-Kontext gibt. Es gibt vermutlich inzwischen so ziemlich gar nichts mehr, wofür es nichts gibt. Das soll also auch nicht das Thema sein. Es geht also darum, wie funktioniert ein Linux-System. Wir wollen ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken, um also damit Verständnis für die Funktionsweise eines Linux-Systems zu erreichen. Ja, das ist so etwa der inhaltliche Abriss, was wir heute Vormittag hier machen wollen. Vielleicht noch ein Punkt zu den Unterlagen. Sie brauchen sich den URL nicht aufschreiben, da wird es so nicht bleiben. Wir werden das über die Linux-Tagseite dann auch entsprechend noch verlinken und so finden Sie dann einen Verweis darauf. Ich sage mal, spätestens morgen wird es dann so zur Verfügung stehen, dass Sie sich das angucken können. Die Unterlagen sind auch anders gemacht, als Sie das sonst vielleicht von Vorträgen kennen. Es sind also keine typischen Folien oder irgendetwas Ähnliches in der Form irgendwelcher Slides, wo nur ein paar Stichpunkte stehen. Es ist ein wenig ausführlicher formuliert. Das hat auch den Hintergrund, dass Sie die eine oder andere Sache vielleicht noch ein bisschen nachlesen können. Es gibt auch einige Links, die enthalten sind, zum Teil quer verstreut über die Unterlagen und dann auch nochmal am Ende zusammengefasst, wo es um Literatur und weiterführende Verweise geht. Vielleicht noch kurz zu den drei einzelnen Vorträgen, die wir heute Vormittag machen wollen. Wir werden also jetzt beginnen mit dem ersten Teil, hier als Überblick, Struktur und Eigenschaften bezeichnet. Im zweiten Teil, auch so ein Teil habe ich noch vergessen, so ein Teil wird über etwa so 45, 50 Minuten gehen, dann haben wir ein bisschen Zeit, um uns um die eine oder andere Frage zu beantworten. Sie können dann auch gerne, wenn es Ihnen bei uns hier nicht gefällt, in einen anderen Vortragsraum wechseln, beziehungsweise andere Leute kommen vielleicht hierher. Wir werden dann also immer zur vollen Stunde mit dem nächsten Vortrag beginnen. So funktioniert der gesamte Ablauf beim Linux-Tag. Und werden also, wie schon angedeutet, zu diesen Themen dann kommen. Ganz unten finden Sie dann noch einen Punkt Literatur und weiterführende Verweise. Gut, so viel vielleicht als Vorrede. Lassen Sie mich einfach beginnen mit dem ersten Punkt, Überblick, Struktur und Eigenschaften. Wir wollen also zunächst mal klären, was ist Linux eigentlich? Was verbirgt sich hinter dem Begriff? Sie werden bei dem, was ich vortrage, mich immer wieder dabei ertappen, dass ich die Begriffe Linux und Unix quasi als Pseudonym verwende. Weil Linux ein Unix-ähnliches Betriebssystem ist, das würde ich noch nicht viel mehr sagen, das ist ein nächster Begriff, der also für Sie vermutlich neu sein wird. Es ist also ein Betriebssystem, was nach einer bestimmten Gestaltungsform, einer bestimmten Konstruktionsweise folgt. Wie die aussieht, wird Gegenstand der Untersuchungen hier sein. Linux ist als solches, also ein Unix-ähnliches Betriebssystem, es ist freie Software, das werden Sie sicher wissen. Es unterliegt der GNU General Public License. Das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, weil diese Lizenz es erzwingt geradezu, dass die Quellen des Betriebssystems offengelegt werden oder offengelegt sind. Und man diese offengelegten Quellen auch ändern kann, sofern man dazu in der Lage ist. Aber ich denke mal, das ist ein wesentlicher Aspekt, der Linux natürlich auch von anderen Systemen unterscheidet. Insbesondere mit dem Punkt oder der Konsequenz, dass wenn man Weiterentwicklungen macht, dann auch angehalten ist, die ebenfalls zu veröffentlichen, offenzulegen und damit anderen zugänglich zu machen. Für Linux selber gibt es keine Lizenzgebühren. Sie können also ein Linux-System betreiben, ohne dass Sie jemals irgendjemanden dafür Geld bezahlen müssen. Das geht so, indem Sie sich an irgendeiner Stelle bei jemandem, der vielleicht doch mal Geld bezahlt hat und sich eine CD gekauft hat, die natürlich ebenfalls benutzen können, und zwar legal, ohne dass Sie damit irgendjemanden vielleicht verärgern, sage ich mal. Man kann es auf Ihrer Maschine installieren. Es gibt also in diesem Umfeld keinerlei Einschränkungen, was die Benutzung von Linux-Systemen angeht. Wenn ich sage, dass es ein Unix-ähnliches Betriebssystem ist, dann meint das, dass es die Unix-Schnittstellen implementiert, die aber eben neu implementiert, im Gegensatz zu den anderen Unix-Systemen, die es da noch gibt, und deswegen keine lizenzpflichtigen Unix-Quellcode enthält. Das ist eigentlich genau der Punkt dabei. Tja, Linux steht im Weiteren natürlich auch für eine neue Art der kooperativen Softwareentwicklung. Ich denke, das hat mit Linux quasi einen Anfang und auch Höhepunkt erreicht, wie, auf welche Art und Weise Software entwickelt wird. Es ist einmal dadurch gekennzeichnet, dass es mehrere hunderte Stunden zwischen vermutlich schon gar nicht mehr, sondern mehrere tausend Entwickler gibt, die weltweit über die Kommunikationsbasis des Internets miteinander zusammenarbeiten, sich größtenteils vielleicht nie gesehen haben, vielleicht hier und da mal auf einer Konferenz oder so etwas, aber im Wesentlichen über das Internet miteinander kommunizieren und dort Entwicklungen vorantreiben. Das ist also eine wesentliche neue Art, wie Software entwickelt wird. Wir müssen ja bedenken, Linux ist mittlerweile auch schon älter als 10 Jahre. Und vor 10 Jahren war das noch nicht ganz so alltäglich mit dem Internet, wie das heute ist. Was gehört alles zu Linux dazu? Nun zuerst mal der Linux-Kernel. Das ist das eigentliche Linux-Betriebssystem. Das ist das, was den Namen Linux eigentlich verdient, was den Namen Linux trägt. Linux ist der Kern, der Betriebssystemkern, das, was Sie booten, wenn Sie die Maschine einschalten. Alles, was danach passiert, irgendwelche Anwendungen, die Sie starten oder schon grafische Oberflächen oder ähnliche Dinge, die haben eigentlich mit dem Begriff Linux schon nichts mehr zu tun. Die können Sie in anderen Betriebssystemumgebungen, die typischerweise dann natürlich Unix-ähnlich sein sollten oder Unix-artig sein sollten, genauso betreiben und verwenden. Das hat sich nun mittlerweile eben eingebürgert, dass man zu diesem gesamten Komplex, dass Sie eben in eine Buchhandlung gehen und kaufen sich dort eine SUSE 8.1 Linux-Distribution, dass da dann im Linux dran steht und dort stecken natürlich jede Menge Anwendungen und Benutzungsoberflächen und was weiß ich alles mit drin und dazu sagt man Linux dazu. Eigentlich ist aber Linux der Kern, das eigentliche Betriebssystem. Es gibt für Linux und in diesem Sinne ist es dann gemeint, halt zahlreiche Anwendungen, die ja für alle möglichen Anwendungsfälle heutzutage zur Verfügung stehen. Wenn Sie sich in den beiden Tagen hier ein bisschen umsehen, wird Ihnen das natürlich nicht verborgen bleiben. Es gibt auch zahlreiche, zu den einzelnen Punkten, zahlreiche Einzelvorträge, wo die einen oder anderen Aspekte natürlich viel genauer beleuchtet werden können. Das, wie gesagt, ist nicht Gegenstand dieser Diskussion hier. Insbesondere, und das wird Ihnen auch aufgefallen sein, selbst man kommt ja nicht mehr an der Werbung heutzutage vorbei, dass also große namhafte Hersteller damit werben, dass Linux auf ihren Systemen läuft und dort natürlich auch kommerzielle Interessen dann damit verfolgen, indem sie ihre Maschinen verkaufen. Und dort natürlich auch nicht zum Selbstzweck, sondern eben einfach, weil sich herausgestellt hat, dass Linux offensichtlich ein sehr leistungsfähiges und stabiles Betriebssystem ist, auf dem man eben typischerweise Serveranwendungen betreiben kann. Und ein Großteil der Internetinfrastruktur wird heutzutage von Unix-artigen Systemen und davon dann natürlich auch zum großen Teil von Linux-Systemen betrieben. Ja, nicht zuletzt, das wird Ihnen an vielen Stellen schon aufgefallen sein, das Linux-Maskottchen, der Pinguin, hat auch einen Namen, der heißt Tux. Und natürlich sind alle Bilder, die es in dem Zusammenhang geht, genauso wie das Betriebssystem selbst, auch frei. Die können Sie also gern verwenden. Sie können sich auch beteiligen, da irgendwelche weiteren Karikaturen davon zu entwickeln, wie Sie wollen. Wenn Sie sich das angucken, hinter dem Link verbirgt sich ein entsprechender Verweis auf eine Seite, wo jede Menge solcher Bilder stehen. So, nun hatte ich schon mehrfach den Begriff Unix benutzt und will natürlich auch noch ein bisschen dazu was sagen, was ist nun Unix eigentlich? Unix steht zunächst mal für eine Menge von Betriebssystemen, eine Familie von Betriebssystemen, die von unterschiedlichen Herstellern zunächst kommerziell entwickelt worden sind. Die quasi alle die gleichen Schnittstellen vom Betriebssystem den Anwendungen zur Verfügung stellen und die, und das ist das eigentlich Wesentliche dabei, auf unterschiedlichsten Computerplattformen läuft. Und zwar von PCs bis hin zu großen Supercomputern. Ich denke mal, es gibt heute für also alle Supercomputer, die man sich so vorstellen kann, die laufen irgendwie unter Unix-Systemen und mehr gilt diese Aussage, dass Unix von auf unterschiedlichen Hardware-Plattformen läuft, auch wieder für Linux. Weil Linux läuft inzwischen auch auf zahlreichen Hardware-Plattformen. Und es hat natürlich einen nicht zu unterschätzenden Vorteil, wenn Sie als Benutzer von Computersystemen auf allen Umgebungen, auf unterschiedlichen Hardware die gleichen Benutzungsbedingungen vorfinden und nicht jedes Mal wieder sich neu in die Gegebenheiten dort einarbeiten müssen. Unix als Begriff ist auch eine Bezeichnung für eine Kultur, sage ich mal, nämlich die Art und Weise des Computereinsatzes und der Computerbenutzung. Ganz unten steht dann in dieser Liste, last but not least, ist Unix Fun. Und das ist auch das, was am Anfang die Unix-Entwickler, die sich damit ursprünglich mal auseinandergesetzt haben, im Wesentlichen getrieben hat. Eben etwas zu schreiben, auch Linus Torvalds hat so angefangen, um selber Erkenntnisgewinn zu erreichen, wie funktioniert ein Computer, wie kann man ihn dazu bringen, dass die Hardware irgendwas Vernünftiges tut und sie also aus der Motivation heraus, sich mit solchen Fragestellungen zu beschäftigen, aus Spaß getrieben sozusagen, aus Wissensdrang getrieben, dann solche Systeme sich entwickelt haben. Wesentlich und charakteristisch für Unix ist, dass es auch gleichzeitig ein Werkzeugkasten ist. Ein Werkzeugkasten in dem Sinn, dass es aus einer Unzahl von kleinen Anwendungen besteht, kleine Werkzeuge, Tools, wie man auch in dem Sprachgebrauch sagt, die man über geeignete und einfache, simple Mechanismen miteinander verbinden kann und zusammenwirken lassen kann. Und damit dann durch das Zusammenstecken von kleinen Bausteinen immer komplexere und leistungsfähigere, irgendwelchen Aufgaben angepasste Lösungen schaffen kann. Auch das ist diese Art Kultur der Computerbenutzung. Also small is beautiful ist hier das Stichwort. Also kleine Dinge, die man überblicken kann, die man im Griff hat, die also auch die Quellcodes nicht furchtbar groß sind, sondern die man überschauen kann, demzufolge auch nicht so fehleranfällig und so weiter, die über eine Menge von Mechanismen miteinander kombinieren und daraus dann große Systeme bauen. Das ist der Begriff des Werkzeugkastens. Tja, Unix ist Entwicklungs- und Betriebsbasis des Internet. Das werden Sie vermutlich wissen, dass das Internet nicht von Microsoft erfunden worden ist, sondern tatsächlich im Unix-Kontext entstanden ist. Und auch heute gilt natürlich noch, dass diese Aussage, dass Unix in seinen verschiedenen Ausprägungen Betriebsbasis des Internet darstellt, ich denke mal, es gibt auch Untersuchungen dazu, wie der Marktanteil oder der Einsatzanteil von Unix-Systemen in der Branche dort ist. da liegen die Unix-Systeme und mehr Linux sehr weit vorn. Ein paar Worte, wo kommt Unix her, wie hat sich Unix entwickelt, und ganz am Ende sehen Sie dann Passwort auch Linux mit auf. Die erste Jahreszahl ist schon aus der heutigen Sicht, denke ich, ziemlich beachtlich. Also 1969, das ist im Zeitalter, im schnelllebigen Zeitalter im Computerumfeld, doch nun schon eine halbe Ewigkeit her, hat Ken Thompson an den Bell Laboratories bei AT&T das Original Unix-System in der Assembler-Sprache für die PDP-7 geschrieben. Die PDP-7 war ein sogenannter Minicomputer zu der damaligen Zeit und hergestellt von Digital Equipment, die gibt es inzwischen nicht mehr, in Assembler, wie gesagt. Und zwar getrieben mehr oder weniger genau aus Spaß. Er wollte, es stand mit dahinter, für eine Hardware, die an dieser Maschine mit dran war, das war irgendein leistungsfähiger Bildschirm, hatte er vor, entsprechendes Spiel zu schreiben. Und hat aber mit dem Betriebssystem, das für diese Maschine da war, sich nicht so richtig anfreunden kann. Also hat er gesagt, schreibe ich mir erstmal ein Betriebssystem. So hat Unix mal angefangen. Es ist dann mehr und mehr in der Entwicklung unterworfen. Und der wichtigste oder einer der wichtigsten Meilensteine war dann sicher 1973, als es die Implementationsbasis gewechselt hat. Also nicht mehr in Assembler geschrieben, das war bis dahin vollkommen üblich, dass man Betriebssysteme in der Maschinensprache, also sprich in Assembler, der zugrunde liegenden Hardware schreibt, sondern es ist übergegangen worden auf die Sprache C. Dennis Ritchie ist da zu nennen, als Entwickler von C. Und verbunden mit dieser Implementation in einer höheren Sprache war eine Portierung auf eine andere Hardware, nämlich die PDP-11, das war also ein Nachfolgesystem der PDP-7. 1978 hat sich dann AT&T entschlossen, Unix in der Version 7 als kommerzielles Produkt freizugeben und zur Verfügung zu stellen, zu verkaufen am Markt. Hat auch ein paar Abnehmer gefunden. Sie müssen immer den Hintergrund mitsehen. AT&T ist eine Telefongesellschaft, die haben das also benutzt, um in ihren Telefonsteuerungsrechnern dort entsprechende Schaltvorgänge zu treiben und ähnliche Dinge zu tun. Viele Systemhersteller haben dann angefangen, Unix zu lizenzieren, also den Quellcode zu kaufen und auf ihre eigene Hardware zu portieren. Ein paar Namen sind hier genannt, was vermutlich nicht ganz so bekannt ist. Microsoft war da auch dabei, die haben damals ein Betriebssystem mit dem Namen Xenix angeboten, was auf Unix basierte. Etwa zu dieser Zeit gab es dann auch einen interessanten zweiten Zweig, der sich entwickelt hat, nämlich an der University of California in Berkeley ist Unix ebenfalls lizenziert worden, oder besser gesagt, AT&T hat sich entschlossen, die Quellen des Betriebssystems frei an Forschungseinrichtungen, Universitäten und ähnliche Einrichtungen herauszugeben. Und damit konnte also an verschiedenen Einrichtungen dieses das System untersucht werden. Mit anderen Systemen konnte man das bis dahin nicht. Also Betriebssysteme waren der heilige Gral der Computerhersteller, da hat man niemand reingucken lassen. Und Unix wurde also freigegeben und wurde dann an der UCB in Berkeley, wie gesagt, weiterentwickelt und hat dort den Namen bekommen, BSD für Berkeley System Distribution. Ich will jetzt die einzelnen Abschnitte ein bisschen überspringen. Es ging dann also über verschiedene Versionen immer weiter. Es haben mehr Hardwarehersteller mitgespielt. Sun ist sicherlich zu nennen, die sich dort auch stark mit engagiert haben und auf ihre Hardware von Anfang an auf Unix gesetzt haben. Und 1991 schließlich gab es dann ein legendäres Posting von Linus Torvalds in einer Mailingliste, in einer Newsgroup, wo er angekündigt hat, er hat also da auf seinem PC, den er zu Hause hat, mal ein bisschen experimentiert und hat also ein System geschrieben, was man booten kann und was schon sowas beherrscht wie Wechsel zwischen Tasks oder zwischen Prozessen. Und wenn das jemanden interessiert, könnte er sich das einmal angucken. Und das war quasi die Initialzündung zu Linux. Also 1991 ging das Ganze los. Linus Torvalds ist Ihnen sicher ein Begriff, der Name. Seitdem ist die Entwicklung ganz rasant vorangegangen, mittlerweile nun eben schon 12 Jahre, und es wurde mehr und mehr freie Software, die es zu dem damaligen Zeitpunkt ebenfalls schon gab, Es gab also auch für verschiedenste Anwendungszwecke schon Software, die frei im Sinne offener Quellen zur Verfügung stand. Stichwort ist hier GNU wiederum, der Begriff fiel vorher schon mal. Software, die es in diesem Umfeld schon gab und die auf verschiedenen Unix-Umgebungen lief, wurde dann auf Linux portiert. Und der erste wichtigste Schritt dabei war sicherlich der C-Compiler, der im GNU-Umfeld existiert. Und wenn man den Compiler hat, dann ist natürlich der nächste Schritt, alle weitere Software zu übersetzen und verfügbar zu machen, natürlich die Voraussetzung dafür gegeben. Und genau ist das ist passiert. Also mit dem GNU-C-Compiler war damit dann die Voraussetzung da, um alles Mögliche, was es bis zu dem damaligen Zeitpunkt an freier Software gab, für Linux zur Verfügung zu stellen. Und damit hat man dann plötzlich eben nicht mehr nur den Betriebssystemkern gehabt, sondern eine ganze Menge Anwendungen oben drüber, die also damals schon existierten und frei waren. Tja, mittlerweile, wie gesagt, ist Linux halt ein weltweites Projekt. Es gibt, hatte ich schon gesagt, viele Entwickler, die sich nie getroffen haben. Und seit 1997 kann man beobachten, dass sich zahlreiche kommerzielle Softwareanbieter zu Linux bekennen, die also Office-Anwendungen, Datenbanken und was weiß ich alles bereitstellen. Ja, hatte ich schon gesagt, also Sie kennen sicher die Werbung von IBM, die damit werben, dass sie also auf ihren Maschinen Linux läuft. Sogar auf einigen Systemen, die von den großen Herstellern zu bekommen sind, ist inzwischen Linux das primäre Betriebssystem, womit man also so eine Maschine ausgeliefert bekommt, wenn man sie kauft. Wie ist nun die Stellung von Linux und anderen Unixen heutzutage inzwischen? Das noch kurz abzuklopfen. Also es gibt natürlich nach wie vor eine Menge von kommerziellen Unix-Varianten, die alle Lizenzgebühr pflichtig sind. Meistens geht es dadurch unter, dass Sie eben eine entsprechende Maschine beim Hardwarehersteller kaufen und dort ist das Betriebssystem einfach drauf. Und dass da Kosten für das Betriebssystem mitbezahlt worden sind, sieht man so im ersten Blick nicht. Ein paar Herstellernamen und die entsprechenden Betriebssystemnamen, wie die dort heißen, seien hier genannt. Man kann dort häufig gar nicht mehr so richtig erkennen, dass da Unix mal noch eine Rolle spielt. Sie sehen auch, dass solche Hersteller wie Digital dann irgendwann mal übernommen worden ist von Compaq, das seinerseits dann wieder von Hewlett Packard geschluckt worden ist und dabei so ein Betriebssystem wie TRU64 Unix immer wieder mit vererbt worden ist. Das ist also nun bei Hewlett Packard und läuft auf Maschinen, auf Prozessortypen, die den Namen Alpha tragen. Haben Sie vielleicht noch nie gehört. Interessanter, und auch das will ich nicht vergessen herauszustellen, Linux ist nicht das einzige freie Unix-artige Betriebssystem. Es gibt also, ausgehend von der BSD-Linie, die ich vorhin schon mal kurz nannte, von der University of California, eine Reihe von weiteren freien Unix-artigen Betriebssystemen. Und da sehen Sie schon, Linux ist also eins von diesen, was auf verschiedenen Hardware-Plattformen läuft, also auf der Intel Architektur 32, also das, was auch x86 üblicherweise genannt wird. Damit natürlich auch auf AMD-Prozessoren und alles, was es dort in dem Umfeld gibt, aber eben auch auf jede Menge anderer Hardware gibt es das Linux-System. Es gibt dann für andere Plattformen, wie gesagt, dieses BSD-System auch auf verschiedensten Hardware- und Prozessortypen. Auch da gibt es mehrere Entwicklungsrichtungen, die sich ein bisschen auseinandergelebt haben, zum Teil, also die unter den Begriffen FreeBSD, NetBSD oder OpenBSD laufen, die aber alle genauso leistungsstarke mit unterschiedlichen Schwerpunkt gesetzt Betriebssysteme sind, die man frei bekommen und benutzen kann. Mir ist der Begriff freie Software schon mehrfach gefallen. Muss ich den Begriff Open Source in dem Zusammenhang einführen oder benutzen? Open Source ist eine Bewegung, die etwa vor, oder dieser Begriff Open Source Software ist etwa vor 2 oder 3, vielleicht inzwischen auch 4 Jahren das erste Mal aufgetaucht, mit einer klaren Definition unterlegt. Also was will man unter Open Source Software verstehen? Es gab bis dahin eine Menge von verschiedenen Lizenzen. Da gehörte diese GNU Public License mit dazu, aber es gab auch andere Lizenzen, die irgendwie die freie Benutzung, vielleicht auch nur in bestimmten Umgebungen, erlauben. Und man hat dann also angefangen, zu der damaligen Zeit sich den Begriff Open Source gemein zu machen und zu definieren, was bedeutet das, was ist Open Source. Demzufolge ist also dieser Name Open Source Software eine Bewegung, deren Ziel es ist, die Zuverlässigkeit und Qualität von Software schlechthin zu fördern. Und wodurch macht man das? Nun einmal durch Offenlegung der Quellen. Also keine Geheimnisse, keine Implementationsgeheimnisse. Und damit die Möglichkeit geben, den Anwendern, die dies können, die in der Lage sind, Source Code, Quellcode von Programmen oder Betriebssystemen zu lesen, dann natürlich dort auch einzugreifen, sich vielleicht Anpassungen für die eigene Umgebung, für die eigene Anwendungsform zu schreiben und selber weiterzuentwickeln. Ein weiter wichtiger Bestandteil der Open Source Bewegung ist es, oder der Lizenzen, die dann dieser Open Source Bewegung genügen sollen, ist es, dass es keine Einschränkung bei der Weitergabe der Software gibt. Das heißt, keine Einschränkung ist tatsächlich auch so gemeint. Also weitergeben können Sie das eben frei, indem Sie es irgendjemandem schenken oder irgendwie zur Verfügung stellen, wie auch immer. Solange Sie immer mit diese Lizenzbedingungen dabei stehen lassen, das ist auch ein wesentlicher Grund. Sie können also die Lizenzbedingungen nicht einfach wegschmeißen und sagen, ich gebe dir das jetzt, setze auch meine eigene Lizenz rein. Also sowas ist natürlich nicht erlaubt. Und das bedeutet aber auch, dass Sie das nicht nur frei weitergeben müssen, Sie können es auch verkaufen. Das ist auch ein wesentlicher Punkt. Also wenn Sie der Meinung sind, es gibt da eine Menge von freier Software, die ist Open Source in diesem Sinne und ist schon sehr gut, aber ich will gerne selber dort etwas hinzufügen, das besser machen, dann müssen Sie eigentlich in diesem Sinne der Lizenz natürlich die Veränderungen, die Sie machen, ebenfalls wieder offenlegen, also die Quellen offenlegen, aber es verbietet Ihnen niemand das, was Sie gemacht haben, Ihre Leistung auch zu verkaufen. Und das ist genau der Punkt, wo viele der Linux-Distributoren heute ansetzen, die genau dieses Modell eben verfolgen, dass sie einerseits ihre Arbeit, die sie leisten beim Zusammenstellen von den verschiedensten Entwicklungen, die es im Linux-Umfeld gibt, also es geht los vom Linux-Kernel bis hin zu den ganzen Applikationen, die so zusammenpacken und zusammenschnüren, dass man sie mehr oder weniger unbedarften Anwender in Form einer CD oder DVD in die Hand drücken kann, dass er sich das auf seiner Maschine installiert. Das passiert in diesem Zusammenhang und die Lizenz verbietet es eben nicht, diesen Distributoren damit auch Geld zu verdienen. Sicher auch ein legitimes Ansinnen. Tja, Open Source Lizenzen müssen Änderungen und Ableitungen erlauben. Sie dürfen keine Personen oder Gruppen diskriminieren. Darüber hat es lange Zeit Diskussionen gegeben, weil das bedeutet auch, Sie dürfen in einer Lizenz, die Sie sich vielleicht auch selber ausdenken, die diesen Bedingungen genügen soll, nicht formulieren, dass diese Software unter bestimmten Bedingungen nicht eingesetzt werden darf. In diesem Sinne diskriminieren. Wenn wir sagen, warum sollte man das tun? Es könnte jemand auf die Idee kommen, sagen, also meine Software ist was ganz Tolles, aber ich möchte nicht, dass die vielleicht im militärischen Kontext eingesetzt wird. Also Atomwaffen sollen damit nicht gesteuert werden oder so, das möchte ich verbieten. Genau das lassen die Open-Source-Lizenzen nicht zu, solche Einschränkungen. Auch das muss man wissen. Also Diskriminierung in keine Richtung. Genauso wie sie nicht verbieten dürfen, dass das irgendwelche Gruppen von Personen oder sonst was nicht benutzen dürfen, wenn irgendwas nicht passt. Gut. Diesen Bedingungen, wie gesagt, die hier so kurz angerissen sind, entsprechen also verschiedene Lizenzen und die GNU General Public License ist eine davon. Es gibt also mehrere, die alle diese Kriterien erfüllen. BSD-Lizenzen gehören damit dazu. Und zahlreiche weitere. Es gibt auch von großen harten Softwareherstellern, von IBM zum Beispiel. IBM hat eine Public License, die genauso dieser Open-Source-Definition unterliegt. Also IBM gibt auch Software heraus, die sie in ihrem Haus entwickelt haben und geben das als freie Software quasi in die Welt. Als Open-Source-Software in die Welt. Verkaufen es aber auch gegebenenfalls. Den Mehrwert dann meistens. Insofern ist Open Source quasi ein Marketingprogramm für freie Software. Dann hatte ich schon mehrfach den Begriff Linux-Distribution benutzt, das wird Ihnen sicherlich auch kennen, den Begriff. Das sind also Zusammenstellungen eines installierbaren Systems, welche den Linux-Kernel enthält. Es gibt, also ich habe sie nicht gezählt, aber ich nehme mal an, der Begriff Hunderte ist hier angebracht. Es gibt sicherlich mehrere hundert Linux-Distributionen. Einige davon erfüllen ganz spezielle Zwecke. Die passen auf eine Diskette. Und Sie können mit dieser Linux-Installation, die auf eine Diskette passt, einen ganz speziellen Zweck verfolgen. Andere sind wesentlich umfangreicher und umfassen Anwendungen für alle möglichen und breiten Spektren. Also da gehören eben was Sie sicherlich kennen, eben SUSE Linux oder Red Hat Linux, Debian oder was es dort alles geben mag. gehören da dazu. Die sind ja mit Sicherheit auch alle vertreten. Das können Sie sich auch natürlich gern angucken in den nächsten Tagen. Und das Wesen ist also, dass diese Distributoren aus den freien Quellen, die es an verschiedensten Stellen im Internet gibt, wenn Sie selber in ein Programm schreiben und das gerne veröffentlichen wollen, dann schreiben Sie das auf Ihre Webseite, sofern Sie eine haben, sagen, hier liegen die Quellen und ich möchte das da GNU Public License unterlegen, meine Quellen. Und wenn Sie nur das an der richtigen Stelle und immer wieder laut sagen, dass Sie dort sowas ganz Tolles haben und viele Leute davon überzeugt sind, dass es eine tolle Software ist, dann wird die irgendwann mal von irgendeinem Linux-Distributor gegebenenfalls mit aufgenommen und dann ist die plötzlich drin in so einer Linux-Distribution. Und genauso funktioniert das quasi. Zu beziehen sind solche Distributionen typischerweise übers Internet. Also wenn Sie eine Flatrate-Anschluss haben oder sowas und Ihnen es egal ist, wie lange so ein Download dauert, dann können Sie also ohne weiteres komplette Distribution im Sinne von ISO-Images, also CD-Images, aus dem Internet herunterladen auf Ihrer Maschine und sich dann dort die CD selber brennen. Dann bezahlen Sie also außer den Online-Gebühren, die Sie ja ohnehin bezahlen, wenn Sie eine Flatrate haben, gar nichts dafür. Bestandteil dieser Distribution sind dann auch immer Handbücher, die natürlich in einer entsprechenden elektronischen Form dann vorliegen, die Sie sich ausdrucken können, wenn Sie das möchten. Es gibt aber das Ganze eben auch, und das ist, denke ich, der noch traditionelle und herkömmliche Vertriebsweg, dass Sie irgendwo in den Buchladen gehen, dort findet man das meistens, und dort die Distribution als Paket einfach kaufen. Da sind dann halt eine Menge von CDs oder DVDs drin und entsprechende Anleitungen in Buchform häufig, wie Sie damit umgehen können. Welche Distributionen es gibt, das können Sie hier auf dieser Seite sehen, wenn Sie die verfolgen. Wenn wir also an einer Stelle rauskommen, wo die Distributionen zusammengestellt sind. Sie sehen schon wie an der Größe des Rollbalkens ganz rechts, dass das also erheblich ist. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob das, was hier zusammengefasst ist, vollständig ist. Ja. Ja, kann ich versuchen. Ich mach schon. Gut. Okay. Gut. Also wie gesagt, das ist der Stand. Das könnte natürlich wieder dazu führen, dass das den einen oder anderen eher verwirrt, diese Fülle, die es dort gibt. Also es ist nicht so einfach. Es gibt nicht nur einen Hersteller, der also vielleicht aus Redmond kommt oder irgendwoher und eben quasi das universelle, die eierlegende Wollmilchsau produziert und jedem in die Hand drückt und an dem muss man sich wenden. Sondern es gibt eine Vielfalt von Distributionen, die Welt ist bunt und schon sich herauszusuchen, was ist denn für mich geeignet, was entspricht denn am ehesten meinem Ansinnen, das ist eine schwierige Geschichte in dem Zusammenhang. Aber diese Auswahl nehmen Ihnen natürlich gerne verschiedene Zeitschriften ab oder sowas. Der Zeitschriftenmarkt ist ziemlich bunt und haben sich natürlich auch einige Distributionen als quasi die führenden und am weitesten verbreiteten herausgestellt. Und in Dechland ist das mit Sicherheit SUSE Linux. Wir an der Universität verwenden im Rechenzentrum ausschließlich Red Hat Linux. Wir betreiben so circa vom Rechenzentrum aus 1200, 1300 Maschinen mit Linux und ja, alle mit Red Hat. Gut, kommen wir zu dem Punkt, wie sieht nun ein Linux-System eigentlich aus? Ich hoffe, dass sich das irgendwann wieder beruhigt. Das sind vielleicht die Störeinflüsse von dem Rollo oder sowas. Weiß ich nicht. Ja. Okay. Struktur eines Linux- oder Unix-Systems. Ein bisschen abstrakt gehalten, aber soll das Verständnis versuchen zu erreichen. Wenn wir ganz unten anfangen, haben wir also die eigentliche Hardware an der Stelle gar nicht genau untersetzt, was das sein mag. Also irgendein PC, das ist vielleicht im typischsten Fall, oder ein Laptop oder so etwas, womit Sie als Privatanwender, denke ich mal, typischerweise umgehen. Aber das kann auch was ganz anderes sein. Das kann ein Großrechner sein, das kann eine beliebige, nahezu beliebige Hardware inzwischen sein. Kann auch ein PDA sein oder sowas. Also Linux gibt es auch für PDAs oder ähnliche Geräte. Darüber liegt der eigentliche Unix-Kernel, steht jetzt hier. Ich hätte auch hinschreiben können Linux-Kernel, weil das ist an der Stelle tatsächlich egal. Und der hat eine Menge von Eigenschaften, die quasi allen diesen Unix-artigen Betriebssystemen gemein sind. Die wichtigsten davon sind als erstes eine Art harte Abstraktion. Also der Unix-Kernel ist dazu da, für die Hardware eine gewisse Abstraktionsschicht einzuführen, wenn man so will. Das machen auch andere Betriebssysteme so, das ist der eigentliche Kern, der eigentliche Aufgabe eines Betriebssystems. Und dieser Kern realisiert die Unix-Konzepte, Linux-Konzepte, wie sie auch wollen. Also das sind Files und Prozesse. Das sind die beiden wesentlichen Konzepte, die beiden wesentlichen Prinzipien, nach denen ein Unix- oder Linux-System funktioniert. Das wollen wir dann im zweiten Teil uns angucken, wie das gemeint ist, was das ist und wie das zu verstehen ist. Eine wesentliche Eigenschaft des Linux-Kernels ist es, dass er dynamisch modifizierbar ist. Das heißt, Sie können in einem Linux-System während der Laufzeit, also während die Maschine gebootet ist, Hardware an das System stecken und die entsprechenden Treiber werden geladen. Sie müssen also nicht booten oder ähnliche Dinge machen, nur weil Sie neue Hardware installieren. Das ist eine wesentliche Eigenschaft, das bezieht sich nicht nur auf Hardware, sondern auch auf irgendwelche Softwarekomponenten, die also so zur Laufzeit in den Kern, in den Betriebssystemkern hinein gebracht werden können oder, wenn man sie nicht mehr benötigt, auch wieder herausgenommen werden können. An dieser Stelle ist quasi das eigentliche Unix- oder Linux-System hat seinen Kern. Das ist also der Kern eines Systems. Und diese Funktionalitäten, eben insbesondere die Funktion, die Konzepte zur Verfügung zu stellen, den Anwendungen zur Verfügung zu stellen, das passiert über eine Schnittstelle. Und diese Schnittstelle nennt man Systemrufe oder System Calls. Die können aus einer Anwendung heraus, wenn Sie schon mal selber vielleicht ein Programm geschrieben haben, dann benutzt werden, indem Sie einfach entsprechende Funktionen des Betriebssystems aufrufen. Die einfachste Sache, die Sie sich vorstellen können, ist, Sie öffnen eine Datei oder Sie lesen eine Datei oder schreiben eine Datei oder ähnliche Dinge. Das, was da dahinter steckt letzten Endes, sind dann Funktionen des Betriebssystemkerns. Da verbirgt vor Ihnen quasi die physikalische Struktur auf der Festplatte, wo das wirklich organisiert ist. Und diese Rufe, die es dort gibt, mit denen man das machen kann, die sind standardisiert. Das ist eben genau die Unix-Schnittstelle, die von dem entsprechenden Unix-artigen Kern zu implementieren ist und ist die Voraussetzung dafür, dass Sie eine Anwendung, die Sie mal für eine Unix-Umgebung entwickelt haben, mit relativ wenig Aufwand in eine andere Unix-Umgebung portieren können. Sie können also die Quellen mitnehmen, in eine andere Unix-Umgebung das Ding dort übersetzen und die Chancen, dass das dort läuft, sind sehr groß. Sofort läuft. Es mag hier und da ein paar kleine Unterschiede geben, aber im Wesentlichen, wenn Sie sich an die Standards, definierten Standards halten, die die Systemrufe betreffen, wird das dort funktionieren. Diese Systemrufe, die der Kern also zur Verfügung stellt, werden von Seiten der Applikation in Anspruch genommen über sogenannte C-Bibliotheken. Das Wort C hier drin steht genau dafür, dass die also mal in der Programmiersprache C entwickelt worden sind, aber Sie können diese Bibliotheken auch benutzen von Programmen, die in anderen Programmiersprachen geschrieben worden sind. Das ist also nicht der Punkt, aber die Bibliotheken selbst sind typischerweise in C entwickelt und bilden quasi die Möglichkeit, in den Kern hineinzugreifen. Also Ihre Anwendung ist tatsächlich gegen solche C-Bibliotheken gelingt. Typischerweise sind das sogenannte Shared Libraries. In anderen Systemen heißen die DLLs. Und die vermitteln quasi in den Betriebssystemkern hinein, wenn man so will. Ja, und über diesen Bibliotheken liegen dann nun die eigentlichen Anwendungen, die entweder direkt, wie dieser mittlere Teil andeuten soll, über die C-Bibliotheken auf dem Systemkern sitzen oder aber nochmal vermittelt über andere Zwischenschichten. Als da sein könnten Kommandointerpreter, die sogenannten Shells in dem Unix-Kontext. Das sind also kommandozeilenorientierte Programme, die Sie über eine Kommandozeile, über ein Terminal bedienen können. Sie schreiben ein Kommando hin, das wird ausgeführt, wird vermittelt durch die Shell, die Ausführung, liefert irgendwelche Ergebnisse, schreibt irgendwelche Texte irgendwo hin, schreibt vielleicht auch Files oder was auch immer das machen kann. Und der Kommandointerpreter meldet sich wieder und erwartet dann von Ihnen die nächste Aktion. Das ist eigentlich auch die klassische Benutzung eines Unix-Systems zu den Zeiten, wo Unix mal entstanden ist, Ende der 60er, in den 70er Jahren. Da waren grafische Schirme noch bei weitem nicht so verbreitet und auch keine grafischen Benutzungsoberflächen. Das ist dann später hinzugekommen. Im Unix-Umfeld heißen grafische Benutzungsoberfläche die Basis dafür X-Windows. Dahinter verbirgt sich, wenn man diesen Kasten genau untersuchen würde, wieder in ein sehr komplexes Gebilde, was eine ganze Menge Funktionen mit sich bringt. Dazu kommt dann im dritten Teil ein paar Anmerkungen. Und es kann eben nur Anwendungen geben, die vielleicht eben dann Anwendungen dieses X-Windows-Systems sind, sich also grafisch präsentieren, also genau das, was wir hier sehen, eben ein Webbrowser, der auf einer X-Oberfläche läuft, das wir hier sehen, ist genau so etwas, benutzt dann eben nicht direkt die Dienste des Unix-Kerns, sondern vermittelt über so eine grafische Oberfläche dann letzten Endes doch irgendwann mal den Unix- oder Linux-Kern. Also so in etwa kann man sich die Struktur eines Unix- oder Linux-Systems vorstellen. Ich denke, das ist noch relativ überschaubar und einsichtig, wie das Ganze funktioniert. So, wie arbeiten Sie nun unter Linux? Bevor Sie überhaupt mit dem Linux-System arbeiten können, müssen Sie sich anmelden. Unix-Systeme, Linux-Systeme unterscheiden ihre Benutzer. Es gibt also nicht die Verwendungsmöglichkeit, wie Sie das also vor vielen Jahren in Windows-Umgebungen ausschließlich kannten, dass dort also derjenige, der die Maschine besessen hat, der war eben der Benutzer der Maschine. Und es gab keine Unterscheidung zwischen verschiedenen Benutzern. Sie müssten sich dann vielleicht selber was ausdenken, wenn Sie organisieren wollen, dass Ihre eigenen Daten vielleicht in anderen Ordnern liegen als die von Ihren Familienangehörigen oder wie auch immer. Genau das unterstützt Unix und zwar von Anfang an. Also, dass man Benutzer unterscheiden können muss im System, ist immanenter Bestandteil eines Unix-Systems, also seit 1969. Und um das zu realisieren, dass das System die verschiedenen Benutzer unterscheiden kann, muss man sich zunächst, wenn man das System benutzen will, am System anmelden. Man muss also sagen, wer man ist. Man weist sich gegenüber dem System aus. Und das macht man, indem man ein Nutzerkennzeichen verwendet. Das sind typischerweise irgendwelche Kürzel, die irgendwie mit dem eigenen Namen vielleicht zusammenhängen können. Mein Nutzerkennzeichen ist THM. Und man gibt ein Passwort ein. Und was natürlich diesem Nutzerkennzeichen zugeordnet ist. Und dann ist man quasi im System angemeldet. Die Art und Weise, wie man in das System reinkommt, kann verschieden sein. Das obere Beispiel hier ist die Anmeldung an einer Konsole, also ein sogenanntes Terminal-Login. Das sieht natürlich ziemlich spartanisch aus. Also da ist nichts mit Grafik, da sind also nur ein paar Textzeilen zu sehen. Aber das Prinzip kann man daran voll erkennen. Sie haben dann als letzte Zeile, was Sie dort sehen können, das ist dann quasi ein Prompt, eine Eingabeaufforderung von einer Shell. Also das ist ein Kommandointerpreter, der jetzt quasi mit dem Prompt anzeigen sagt, und was wollen wir jetzt machen? Also Sie sind angemeldet in dem System und können nun das System durch Aufrufen von Kommandos verwenden. Die zweite Variante, die da unten drunter steht, das ist dann nun so ein grafischer Login-Manager, der natürlich genau dasselbe macht. Also wo Sie in dem Feld Benutzer halt Ihr Nutzerkennzeichen und im Passwort Ihr Passwort eingeben und dann Zugang zum System bekommen, dann baut sich die grafische Oberfläche auf. Ist nicht weiter aufregend, denke ich. Hier ist das gezeigt am Beispiel von KDE. Unix kennt, Linux kennt eine Vielzahl von grafischen Oberflächen, die alle auch sehr unterschiedlich aussehen können. Haben Sie volle, auch als Benutzer freie Hand, was die Konfiguration angeht. Sie sind also nicht gezwungen, dass die Ikonen immer auf eine bestimmte Art und Weise dargestellt werden. Sie können dort sich verschiedenste Konfigurationen sehr freizügig zusammenstellen und nach unterschiedlichen Funktionsprinzipien. Werden wir später noch hören davon. Wo kommt dieses Nutzerkennzeichen und Passwort her? Das macht ein Systemadministrator, der Ihnen das zuordnet. Und dieser Systemadministrator heißt in einem Linux-System Root, wie die Wurzel. Also der privilegierte Account in einem Linux-System ist Root. Das ist ja mit da, ja, R-O-O-T. Dort geht also alles los. Das ist derjenige, der die Gewalt über das gesamte System hat. Der vergibt das, der richtet Nutzerkennzeichen ein, kann es auch wieder löschen, hat alle Macht im System. Und dieses Nutzerkennzeichen verwenden Sie dann also immer, um mit dem System zu arbeiten. Während Sie sich anmelden, passieren ein paar Dinge, die quasi mehr oder weniger vor Ihnen verborgen sind, vor dem Benutzer verborgen sind. Sie werden nämlich in Ihrer sogenannten Arbeitsumgebung platziert oder die Arbeitsumgebung wird für Sie eingerichtet. Was gehört alles dazu? Was ist eine Arbeitsumgebung? Zunächst mal gehören dazu ein paar Identifikatoren. Das ist einmal die sogenannte UID, die User Identification. Das ist also eine Zahl, die den Benutzer im System identifiziert. Wird einfach während des Benutzereinrichtens mit vergeben und Ihrem Nutzerkennzeichen zugeordnet. Des Weiteren gehört dazu eine sogenannte GID, also die Group Identification. Das ist ebenfalls eine Zahl, die die Gruppe im System identifiziert, zu der Sie als Benutzer gehören. Ein Benutzer in einem Unix-System gehört immer zu mindestens einer Gruppe, Sie können aber auch Mitglied mehrerer Gruppen sein. Da müssen wir mal den Kontext sehen, wo das Ganze mal entstanden ist. In Umgebungen, wo also mehrere Benutzer auf einer Maschine arbeiten, die dann vielleicht um in irgendwelchen Arbeitszusammenhängen gemeinsam Aufgaben zu erledigen, dann eben Gruppen zugeordnet sind. Weiter gehört zur Arbeitsumgebung das Home-Verzeichnis eines Benutzers. Das ist also ein Verzeichnis im Dateisystem. Im Unix-Umfeld sagt man typischerweise immer File-System, wo sich die Daten des Benutzers befinden. Also dort liegen Ihre Dateien, die Ihnen zugeordnet sind und Sie werden dort platziert. Also Sie befinden sich dann quasi in dieser Umgebung. Wir werden gleich noch sehen, wie das aussieht. Es ist definiert ein Login-Programm, ein sogenanntes Login-Programm. Das wird gestartet für Sie, wenn Sie sich ein Terminal-Login über ein Terminal anmelden, wie wir das ganz oben vorhin gesehen hatten, beziehungsweise wenn Sie eine Terminal-Emulation benutzen. Dann wird dieses Login-Programm benutzt und das kann irgendwas sein. Das kann irgendein beliebiges Programm sein. Im schlimmsten Fall oder im einfachsten Fall ist es ein Programm, was nur das aktuelle Datum ausgibt. Dann können Sie sich also anmelden, kriegen das Datum gezeigt und sind wieder raus. Dann haben Sie also gar nichts an der Maschine machen können, die gar nicht richtig benutzen können, aber so etwas kann man tun. Wie sieht das Ganze aus? Die Einträge, die solche Benutzer und die Arbeitsumgebung des Benutzers beschreiben, werden abgelegt in einer ganz konkreten Datei in dem Unix-System. Und das ist allen Unix-Systemen gemeinsam. Das können Sie sich merken, wenn Sie es nicht vielleicht schon wissen. Diese Datei heißt edc-passwd. Das ist das, was hinten steht. Was es mit diesem Namen auf sich hat, dazu kommen wir im zweiten Teil. Und dort stehen also für jeden Benutzer eine Zeile drin, die den Benutzer identifiziert im System. Die also einmal festlegt, wie das Benutzerkennzeichen, ist. Das ist der erste Teil hiervon. Die einzelnen Felder in dieser Datei sind getrennt durch Doppelpunkte voneinander. Dann steht hier ein X. Das X steht dafür, dass dieser Benutzer ein Passwort hat. Nur das Passwort steht nicht an dieser Stelle in dieser Datei. Das steht an einer anderen Datei und ist auch dort verschlüsselt. Nützt Ihnen also nichts, wenn Sie die Datei lesen könnten. Danach kommen diese beiden Zahlen, die ich oben schon nannte. Also die User Identification ist die erste, die UID. Danach kommt die Group Identification, das sind also diese beiden Zahlen. Die können natürlich übersetzt werden, quasi in einen String für den Benutzer. Also als menschlicher Benutzer eines Systems geht man typischerweise ja eben nicht mit solchen Zahlen um. Für ein System ist das einfacher, wenn Sie sich vorstellen. Also das System wird immer diese 4711 in diesem Fall, also das Nutzerkennzeichen THM, übersetzen, wenn es mit dem Benutzer redet. Sie werden also diese ID quasi nie zu sehen bekommen, wenn Sie das nicht wollen. Und die Group-ID wird über eine andere Datei umgesetzt, in ebenfalls in Gruppennamen. Danach steht irgendwie eine Zeichenkette, das kann was Beliebiges sein, die kann auch quasi beliebig lang sein. Typischerweise wird dort eben verwendet so ein bisschen Klartext, um den Benutzer zu kennzeichnen, was er ist. Und dann kommen anschließend der Pfad zum Home-Verzeichnis und die Login-Shell. Also mein Home-Verzeichnis wird erreicht über den Namen Home-THM im File-System. Gut. Das Ganze ist hier unten drunter nochmal allgemein zusammengefasst. Ich habe mich jetzt ein bisschen verplaudert, deswegen muss ich mal sehen, was ich Ihnen unbedingt noch erzählen muss. Was wesentlich ist, okay, wenn Sie sich also angemeldet haben, dann können Sie mit dem System arbeiten. Das ist hier in dieser Tabelle nochmal dargestellt, was man typischerweise macht. Wenn Sie fertig sind mit Arbeiten, melden Sie sich ab. Ist auch typischerweise, verlassen damit das System und schützen damit Ihre eigenen Daten, die das System für Sie speichert. Denn Basis dieser, oder warum macht man das überhaupt mit diesen verschiedenen Nutzern? Die Zuordnung von Files ist der wesentliche Gedanke dabei. Also alle Files, die Sie im System abspeichern, tragen dann entsprechend Ihre Benutzerkennung. Und über diese Kennung ist dann klar, wer mit diesen Files wie arbeiten darf. Das gucken wir uns im zweiten Teil noch ein bisschen genauer an. Die Begriffe Multitasking, Multi-User spielen noch eine ganz wesentliche Richtung, ganz wesentliche Rolle im Unix-Kontext. Unter Multitasking versteht man halt die Fähigkeit eines Systems zur gleichen Zeit, quasi auch dann, wenn man nur einen Prozessor hat, trotzdem mehrere Programme bearbeiten zu können. Sie können sich das also so vorstellen, dass in Ihrer Maschine eben eine CPU enthalten ist und die verschiedenen Aufgaben, die verschiedenen Programme, die zur gleichen Zeit auf der Maschine abgearbeitet werden, werden halt zeitversetzt immer mal auf die CPU gelegt, wie man sagt. Also die bekommt also immer mal von der Zeitscheibe die CPU und schreitet dabei fort. Warum kann man das machen? Typischerweise sind die Rechner viel schneller als das, was der Benutzer so tut. Also während Sie irgendwo an der Tastatur was eintippen oder so etwas oder eine Datei gelesen wird oder ähnliche, kann die Maschine natürlich, also die CPU, für irgendeine Anwendung, für eine andere Anwendung etwas ausführen. Muss also in der Zeit nicht eitel sein. Das ist der Multitasking-Begriff. Und der Multi-User-Begriff ist dann, dass also an einem Rechner zur gleichen Zeit in einem Unix-System mehrere Benutzer gleichzeitig angemeldet sein können. Also nicht nacheinander in dem Sinne. Also jetzt arbeite ich an der Maschine und dann melde ich mich ab und dann kann der Nächste, das geht natürlich auch. Aber es können auch zu einem Zeitpunkt mehrere Benutzer gleichzeitig an der Maschine arbeiten. Und wie viele das gleichzeitig sind, wird eigentlich nur durch die Leistungsfähigkeit der Maschine bestimmt. Irgendwann mal macht es keinen Sinn mehr, dass noch ein weiterer Benutzer sich anmeldet, weil einfach die Maschine nicht leistungsfähig genug ist. Okay, der letzte Teil war ein bisschen schnell, bin ich ein bisschen schnell durchgegangen. Ich hoffe, Sie verzeihen mir das. Wir machen dann im zweiten Teil weiter. Haben Sie vielleicht zu dem, was ich bisher erzählt habe, Fragen? Bitte. Nein. Ja. Das kann ein Unix-System dann, wenn die Hardware, die Sie einsetzen, also die Maschine, auf der das Ganze läuft, mehrere Prozessoren hat. Also auf SMP-System, Multiprozessor-System halt, kann natürlich auch jeder Prozessor zur gleichen Zeit eine unterschiedliche Aufgabe bearbeiten. Das geht, klar. Aber wenn Sie nur einen Prozessor haben, kann natürlich zu einem Zeitpunkt auch nur eine Aufgabe auf dem Prozessor etwas tun. Das ist eigentlich klar, denke ich. Ne? Ja. Das im Wesen ist halt nur, dass quasi durch eine zeitversetzte Zuteilung der CPU zu den einzelnen Aufgaben, die quasi irgendwie alle mehr oder weniger gleichzeitig vorankommen. Aber natürlich nicht tatsächlich gleichzeitig. Bloß als Benutzer bemerkt man das eh nicht. Ansonsten, was Sie sagten, die Begriffe UID und Hardware-Abstraktionslayer und so, natürlich können das auch, machen das andere Systeme auch, also völlig klar. Mir ging es mehr darum, Unix macht das seit 1969. Ja. Gut. Wenn Sie jetzt keine Fragen weiter haben, dann machen wir um 11 weiter mit dem zweiten Teil, wo es dann also darum geht, was sind nun Prozesse, was sind Files und wie sind die Zusammenhänge. Danke.